Diese Folge wird präsentiert von euch, den Hörern und Hörerinnen. Richtig gehört. Vielen, vielen Dank für die Unterstützung auf Patreon. Das ist ein privates Projekt und bisher fast werbefrei. Und damit es auch noch lange so bleibt, unterstützt uns doch bitte auf unserer Crowdfunding-Aktion patreon.com/insertmoin, falls ihr eben noch nicht dazugehört. Jeder Beitrag hilft und trägt dazu bei, dass dieses Projekt noch lange, lange weiterläuft. Vielen, vielen lieben Dank an die über 350 Patreons, die bis jetzt uns so tatkräftig unterstützen. Und vielleicht werden es ja noch ein paar mehr. Aber jetzt erstmal viel Spaß mit der Folge. Wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Insert Moin, ich bin der Manu. Ihr hört den Daniel und den Micha auf der anderen Leitung. Guten Morgen.
Moinsen.
Morgen, ich melde mich von der Heimatfront.
Von der Heimatfront, genau. Micha, für was, für welche Revolution kämpfen wir denn heute an der Heimatfront?
Wir sind heute Morgen unterwegs in Homefront The Revolution und kämpfen für mehr Kaffee. Erstens für mehr Kaffee, das ist immer ein guter Grund zu kämpfen, aber auch darum, Philadelphia im Jahre 2029 von der Unterdrückung der Nordkoreaner zu befreien.
Oh Manu, dir fällt aber gerade ein Stein vom Herzen, als du gelesen hast, dass es The Revolution heißt, dass man es zumindest nicht falsch aussprechen kann. Nee, aber Scherz beiseite, ganz interessanter Titel. Vielleicht sollte man am Anfang mal, weil das ja im Grunde nochmal ein Thriller für sich ist, die Historie kurz aufdröseln von diesem Titel. Und zwar ist es so der Nachfolger von dem ersten Homefront, was es 2011 noch unter dem THQ-Banner gab, falls sich jemand noch an THQ, die Älteren werden sich erinnern, es gab früher mal THQ, ist damals mit großen Ambitionen gestartet, weil THQ schon was von diesem Call of Duty Kuchen abhaben wollte. Ne? Das war so die Hochzeit von Call of Duty, als gerade so dieses Modern Warfare und so, wo da waren diese aktuellen Kriege, also Micha, du musst jetzt da mal weghören, das wird jetzt schwer für dich, aber da war halt gerade so dieses Krieg im Nahen Osten, war so das, boah krass, was für eine revolutionäre Idee, sowas zu machen, und dann kamen die halt auf die Idee, ja, dann holen wir den Krieg halt mal zu uns so ungefähr, machen so diese ja, Idee, dass mehr oder weniger die Nordkoreaner, am Anfang waren es glaube ich sogar die Chinesen, aber dann hat man das aus Marketinggründen dann doch geändert und hat gesagt, ja, ist vielleicht doch ein großer Markt, mit dem wollen wir uns jetzt dann doch nicht verscherzen, hat man es auf Nordkorea geändert und ja, war okay, hat aber damals nicht so mega gut eingeschlagen, ist halt mit großen Ambitionen gestartet und man hat im Vorfeld gedacht, das könnte richtig was werden, aber es hat nicht so hundertprozentig funktioniert, also, und an Call of Duty ist man sowieso nicht herangekommen. Dann ist THQ 2003 in die Insolvenz gegangen und dann wurden diese ganzen Assets, die die Firma oder der Publisher dann hatte, versteigert, weil es keinen Bieter gefunden hat, der das so am Stück übernehmen wollte. Es hätte ja auch sein können, dass irgendwie Activision kommt und sagt, wir kaufen alles, also alle Studios und alle Marken und alles, was die haben. Es wurde aber dann zerschlagen. Und dann hat Crytek gesagt, ach, wir wollen eh gerade ein bisschen expandieren, und hat dann eben Crytek UK, so hieß das Studio, was die damals in England hatten, mit der Entwicklung eines neuen Homefront beauftragt. Und dann hat aber auch Crytek Finanzprobleme bekommen. Und dann hat 2004 Deep Silver, das ist das Publishing-Label von Koch Media aus München hier, die haben dann gesagt, ja gut, dann übernehmen wir dieses Studio und auch gleich diese Homefront-IP. Und dann haben die aus den Resten, die dann Crytek UK waren, diese Dambuster Studios erwachsen
Silver
lassen.
Deep Silver Dambuster Studios, genau.
Ja, Entschuldigung. genau, und die haben dann mehr oder weniger aus den Anfängen, die da schon von Crytek geleistet wurden, dieses Homefront The Revolution fertiggestellt. Das ist zum Beispiel auch die Erklärung, warum es auf der CryEngine basiert.
Ganz schön schwierige Geschichte. Dafür, dass es dann überhaupt noch rausgekommen ist, muss man die Studios aber dann doch beglückwünschen irgendwie, gell? Das ist, glaube ich, kein leichtes Unterfangen, wenn ein Spiel durch so viele Iterationen und Höhen und Tiefen durchgeht, finanzielle Schwierigkeiten hatte, ganz oft Entwickler gewechselt wurden und so, dass da überhaupt noch ein Spiel am Ende rauskommt, finde ich immerhin eine Leistung.
Das schon, aber vielleicht sollte da Micha auch an der Stelle mal was dazu sagen. In dem Fall war es halt jetzt die Ausnahme, dass man halt total viel öffentlich mitbekommen hat. Aber dieses, dass Spiele eingestampft werden, dass Konzepte über den Haufen geworfen werden, dass man nochmal die komplette Engine wechselt und so. Das ist in der Games-Entwicklung viel häufiger, als man es eigentlich mitbekommt. Ne,
das ist völlig normal. Also es gibt immer einen bestimmten, man muss immer erstmal einen gewissen Entwicklungspunkt in der Entwicklung erreichen, damit überhaupt an die Öffentlichkeit gegangen wird. Das heißt, von vielen Projekten erfährt man erst gar nicht was. Also das ist sehr, sehr untypisch zum Beispiel, dass man in diesen ganzen Werbevideos von Electronic Arts, jetzt jüngst hier Star Wars, so frühe Materialien sieht, weil es gibt etliche Studios auf der Welt, die an ganz vielen Prototypen arbeiten und manchmal sogar so weit sind, dass man daraus auch schon Vertical Styles machen kann und so. Und ihr habt jetzt vielleicht, vielleicht habt ihr noch im Kopf, es gab ja diesen Legacy of Kain Titel von Square Enix, der irgendwie an die Öffentlichkeit geraten ist, der war ja irgendwie fast fertig und das wurde auch eingestampft. Und hätte mal, wäre da nicht ein Video geleakt worden, hätte man nicht gewusst, dass da vielleicht so ein Titel in Entwicklung war, hätte man nie erfahren, dass da so ein 90-prozentiges Spiel einfach mal weggeschlossen wurde. Und das passiert sehr viel öfter, als man glaubt in der Entwicklung. Und das war jetzt einfach nur so eine Sache, dass man bei Homefront sehr früh kommuniziert hat, dass dieses Spiel in Entwicklung ist, weil man wollte ja auch so ein bisschen einen Schwung mitnehmen, auch von sich aus. Also irgendjemand im Marketing hat wohl gedacht, das wäre eine gute Idee, da schon früh drüber zu sprechen. Und ist sowas einmal in der Öffentlichkeit, gibt es halt auch immer wieder Leute, die recherchieren und nachfragen, was passiert denn mit diesem Spiel. Und dieses Spiel hatte einfach das Pech, also genug Aufmerksamkeit zu bekommen, dass man von diesem Problem erfahren hat. Und das ist, es ist zwar untypisch, dass so ein Spiel dann durch, also das bei Homefront ist schon echt eine Spur krasser als sonst, aber gut, normalerweise.
Aber auch diese THQ-Sache, richtig, weil es halt genau öffentlich versteigert wurde, auch weil die Titel genau an verschiedene Publisher aufgesplittet wurden und so weiter, weil so eine Riesenmarke war es ja jetzt eigentlich nicht. Also wir reden jetzt ja nicht von einem bekannten, etablierten Shooter, der da schon genau irgendwie mehrere Teile irgendwie hatte. Also Homefront 1 kam ja auch nicht mal gut an. Das hatte zwar ein interessantes Setting, aber ist bei Kritikern und Spielern ja schon ziemlich krass durchgefallen.
Ja, genau. Und das, aber wie das so mit dem Internet ist, und generell so mit Presse und blablub und auch das, was sich in den Leuten, in den Köpfen von den Leuten so festsetzt irgendwie, so, dann hat man irgendwie einen Boomer gefunden. Und Homefront, the Revolution war seitdem immer ein Titel, der irgendwie immer unten durch war. Also immer wenn der genannt wurde, hieß es immer in den Kommentaren, das kann ja nichts werden, so viele Veränderungen, so viele wechselnde Teams, diese Probleme. Und irgendwie war das Spiel die ganze Zeit immer der totale Buhmann und man wusste schon, also in Anführungsstrichen wusste man schon vorher, dass es irgendwie ein Kackspiel wird und so weiter. Hatte unglaublich viele Vorurteile, weil Menschen so sind, die suchen halt immer so einen gemeinsamen Nenner. Und das war jetzt dummerweise das Spiel, was dieses Jahr so dieses Etikett bekommen hat, ein kaputtes schlechtes Spiel zu sein. Und bevor ich glaube, bevor es überhaupt rauskam. Und ich glaube, wir drei können bestätigen, also das ist alles Quatsch.
Ja, man kann es ja auch höflich formulieren und sagen, die Leute hatten Zweifel, ob dieses Spiel was werden wird.
Ja. Aber gut. Ja. Also ich habe es ja letztes Jahr auf der Gamescom schon gespielt, falls ihr euch da erinnert. Und wenn man nochmal so ein bisschen zurückdenkt, was ich auch damals über das Spiel gesagt habe, mir war irgendwie in dem Moment damals schon klar, dass es das Spiel irgendwie schwer haben wird, weil es bricht auch wirklich bewusst mit dem Vorgänger. Also es versucht gar nicht erst irgendwie in die gleiche Kerbe zu schlagen. Es ist nicht so ein Run-and-Gun-Shooter. Das erste Homefront war ganz klar ein Versuch, diese Call-of-Duty-Nummer zu kopieren mit irgendwie reinrennen, fett rumballern, Action um dich herum explodiert alles, du fällst von einer Brücke, die einstürzt und jemand hält dich fest und sowas noch in letzter Sekunde. Das war relativ klar, in was das gehen soll. Und wenn du es auf der Gamescom gespielt hast, man schaut ja dann auch immer so, okay, was machen die anderen? Man guckt manchmal so auf die anderen Monitore, wo ist denn der gerade, wie spielt denn der gerade? Und da hat man schon gesehen, alle sterben ständig ist Ladebildschirm und Leute kommen überhaupt nicht mit diesem Spiel zurecht. Und das ist eben, wenn man dieses Spiel spielt wie so ein modernes Call of Duty, dann wird es recht schnell frustig. Und das war halt insbesondere auf der Gamescom-Anspielsession, wenn dir niemand was erklärt, sondern du einfach so mitten irgendwo ins Spiel reingeworfen wirst und so, ja, mach mal, dann wird das auch schnell frustig. Und dann habe ich erst, ich konnte zum Glück eine Stunde spielen, was auch eher selten ist. Meistens hat man nur so eine halbe Stunde Zeit. Und in der zweiten halben Stunde war dann zum Glück für mich irgendwie einer der Entwickler da oder zumindest jemand, der in diesem Dambuster-Team arbeitet und gesagt hat, du, ey, versuch mal anders zu spielen, versuch halt mal zu schleichen, versuch mal dich zu verstecken, versuch mal über die Dächer oben zu krabbeln. Und Guerilla-Taktiken anzuwenden, Verwirrung zu stiften. Und auf einmal spielt man dieses Spiel ganz anders und siehe da, es funktioniert. Und ich habe mir aber damals schon gedacht, oha, ich weiß nicht, ob das bei vielen Leuten so Klick macht. Ich vermute, dass viele sagen, das funktioniert ja gar nicht, man stirbt ja ständig, ist viel zu schwer, total unbalanciert. Nö.
Ja. Also können wir ja nochmal kurz von der Spielmechanik, hast du ja jetzt ja eingeleitet. Es ist im Grunde, spielt sich wie Far Cry, wie die modernen Varianten von Far Cry. Du hast eine relativ offene Karte, also relativ, weil natürlich alles von den Koreanern besetzt ist. Und du kannst verschiedene Stationen einnehmen, verschiedene Basen einnehmen. Es gibt irgendwie Supportlager, die du für dich gewinnen kannst. Also diese namensgebende Revolution ist quasi im Entstehen. Und deine Aufgabe ist es, diese Basen einzunehmen, dann kriegst du Punkte mit diesen Punkten und Geld und ich weiß nicht, es gibt so 3-4 verschiedene Sachen, die du da für bekommen kannst, Stimmung in der Gesellschaft und solche Geschichten. Und dann nimmst du diese Basen ein, du nimmst diese Punkte ein, es gibt verschiedene Arten von Zonen, es gibt rote Zonen, in denen du bei Sichtkontakt sofort irgendwie angegriffen wirst, es gibt dann aber auch so gelbe Zonen, wo dann Leute wohnen, wo du dich auch unauffällig bewegen kannst. Also im Grunde ein Far Cry in der Stadt Philadelphia. Und wie der Daniel schon gesagt hat, wenn man sich auf dieses Konzept einlässt, spielt sich das komplett anders als der Vorgänger. Und da sind wir uns, glaube ich, drei einig, zumindest funktioniert er. Also das, was versprochen wird, dass du diese offenen Bereiche hast und selber entscheiden kannst, wo du lang gehst, dieser Part funktioniert deutlich besser, finde ich, als der Vorgänger.
Da ist ja du hast jetzt gerade Far Cry gesagt, ich würde ganz gerne noch einräumen, dass sich das vom Handling und auch von der Art und Weise, wie Bedrohungen auf dich wirken können, eine ganze Spur authentischer wirkt als Far Cry, finde ich. Also ich finde Far Cry relativ over the top. Das ist mir jetzt nochmal bei Primal aufgefallen, wenn du da irgendwie mit Helikopterdingern über den Gegner drüber fliegst und Steingranaten abwirfst. Oder da kann man auch irgendwie fliegen, oder war das nicht
mal Eulen.
Diese Eulen, genau, ja. Stimmt, beim 4 war es der Helikopter natürlich nicht in der Urzeit, aber es fühlte sich so ähnlich an. Ja, jedenfalls,
Optosaurus.
Okay, stimmt. Aber das war auf jeden Fall, das ist halt total over the top Far Cry. Das ist, fühlt sich ja schon fast erkältig an, was ich jetzt gar nicht abwertend meine, aber das ist halt eben ein sehr, sehr ein sehr mutiges Konzept, solche Action irgendwie zu inszenieren. Das ist sehr wild alles. Und bei Homefront funktioniert das alles überhaupt nicht. Also man kann da jetzt nicht einfach so reinstürmen und erwarten, dass man jetzt so eine Basis einfach mal eben schnell einnimmt mit derselben Taktik, die man bei Far Cry auch anwenden kann, sondern muss, wie Daniel auch vorhin schon gesagt hat, sich Wege suchen, da irgendwie die Leute abzulenken oder bestimmte Geräte zu manipulieren oder irgendwie generell für Ablenkung sorgen, vielleicht auch Leute rekrutieren, die vielleicht woanders Radouts machen, damit du da um die Ecke rein kannst, weil man ist auf den normalen Schwierigkeitsgrad relativ schnell tot, also man steckt nur ein paar Schuss ein und heilen geht auch nicht so schnell, also man braucht immer erstmal ein paar Sekunden, bevor er sich diese Heilspritze reingehauen hat und auch die Waffen fühlen sich nicht so also ein bisschen realistischer an. Die verziehen sehr viel stärker und es ist deutlich schwerer zu zielen, sodass man viel, viel behutsamer vorgehen muss, als man es eigentlich so aus Far Cry oder so kennt. Und das passt eigentlich wunderbar zu diesem Revoluzzer-Setting.
Also ganz kurz, das Wort Radauz ist super, die Mischung aus Rabatz und Radau. cooles Wort.
Wie Radauz.
Die Radouts, ja. So heißt es auch, glaube ich, der zweite Teil. Ist noch nicht offiziell bestätigt, aber so wird Homefront die Radouts.
Markenrecht ist hiermit angemeldet. Genau.
Ja,
Grüße an Herr Inders, ja, hier. Wir wissen, ihr hört es.
Grüße gehen raus. Ich weiß nicht, wie ihr gespielt habt. Das fände ich mal ganz interessant. Also ich habe mich zum Beispiel, ich habe mich relativ schnell drauf verlegt, meine Waffe zu so einem Scharfschützengewehr umzubauen, weil das ist nämlich so eine coole Sache. Man kann die Waffen umbauen und konfigurieren. Also du kannst dann, wenn du natürlich die entsprechende Finanzmittel dafür hast, du kriegst dann so ein normales Sturmgewehr und das kannst du dann mit so einem Sniper-Kit oder so, oder Assault, oder so Rifle-Kit heißt es, glaube ich, kannst du das dann so zu so einem Scharfschützengewehr, zu so einem Repetiergewehr umbauen, was halt dann wirklich nur einen Schuss abfeuert. Und dann kaufst du dir halt das 12-fach-Vergrößerungsding, kaufst dir vorne noch irgendwie die Mündungsdämpfer oder irgendwie so Zeugs rein oder kaufst dir irgendwie unten so ein Zweibein, damit du dann irgendwie ruhiger liegst beim Schießen und so.
Oder der Freedom Launcher, auch sehr schön.
Genau, und das fand ich eigentlich ganz cool, diese Idee, dass du im Grunde eigentlich nur so 6 Waffentypen hast, aber dadurch, dass du jede mindestens 2-mal umbauen kannst, hast du doch ein großes Arsenal. Und so kannst du irgendwie die Waffen dann so umbauen, wie es dir halt persönlich liegt. Der eine mag halt lieber ein Leuchtpunktvisier und der andere mag halt lieber das 4-fach-Vergrößerungsding. Und so kannst du dann für jeden Waffentyp im Grunde selber entscheiden, was dir da am besten liegt. Und ich fand es halt dann immer ganz cool, mir ein Scharfschützengewehr zurechtzulegen, weil dann hatte ich immer irgendwie so, weiß ich gar nicht, was ich hatte, so ein MP oder sowas als erste Waffe und habe aber dann relativ viel gesnipert, weil wenn ich zum Beispiel gesehen habe, oh, da hinten in dem Haus, ich muss das Haus einnehmen, dann schaue ich erstmal, ah, okay, ich kann aus der Entfernung irgendwie die 2 Scharfschützen, die auf dem Dach stehen, schon mal wegknipsen. Und dann habe ich irgendwie vorne irgendwo einen kleinen Wagen in die Luft gesprengt, dann sind die Wachen da hingekommen, haben dich da noch ein paar wegknipsen und dann hatte ich im Haus nur noch irgendwie, oder in dem Lager nur noch 2 Stück und dann war das relativ leicht einzunehmen. Also man muss sich schon im Vorfeld überlegen, wie man da vorgeht und so dieses einfach mal reinrennen und ein bisschen rumballern, so Radouts machen, da reißt man sehr schnell ins Gras in dem Spiel. Ne?
Ja. Ja, das ist auf jeden Fall ein Pluspunkt, das hat Micha ja auch schon schön gesagt und hast du ja auch auf der Gamescom erkannt, wenn man so ein bisschen merkt, wie man dieses Spiel spielt, dann funktioniert wirklich einigermaßen gut. Das Problem ist, finde ich, dass diese Revolutions- oder diese Revoluzzer-Stimmung nicht so richtig rüberkommt dabei. Also man nimmt dann diese Punkte ein und dann ist da halt, dringst dein Gebäude ein, hast halt deine Übersichtskarte und dann erledigst du ein paar Wachen, hast dann irgendwie so dieses Gefühl so, ja, ich hab's jetzt geschafft und dann drückst du halt X für, keine Ahnung, hack den Computer, schalt den Generator ein, liegen irgendwelches Zeug rum, was du einsammelst und dann kommt immer so, wie bei Far Cry auch, so eine Überblendung und dann gehört dir aus diesem roten Punkt auf der Karte wird dann halt deiner und der gehört dann zu dir, das Gebiet wird so blau eingefärbt, weil es dein Gebiet geworden ist, aber das fühlt sich so lasch an im Verhältnis. Also so dieses Gefühl, so ja, ich habe jetzt was erreicht, ich habe jetzt was für die Revolution gemacht, das ist dann so eine Überblendung, flupp, fertig, nächster Punkt.
Also das ist ganz interessant, dass du das ansprichst. Also ich finde auf der einen Seite, finde ich, über die Technik reden wir bestimmt gleich nochmal, aber ich finde so diese ganze Gestaltung von Philadelphia oder von dem, eigentlich ist ja das gefallene, zerstörte Philadelphia, finde ich super beeindruckend. Fand ich total gut von der Welt, nur das ist alles so komprimiert, was da so an Punkten liegt. Und im Prinzip hocken die Nordkoreaner und die unterdrückten Amerikaner, die frühstücken quasi am selben Platz, hast du das Gefühl. Also du nimmst irgendwie einen Punkt ein und irgendwie wirklich 2 Meter später ist dann, also da liegt ein Hauptstützpunkt des Gegners und eine Geheimbasis liegen quasi so 2 Meter voneinander entfernt. Irgendwie hatte ich das Gefühl, dass man das von der Weite und vom Umfang ein bisschen hätte dehnen können, damit glaubwürdiger wirkt, dass dort so viele Sachen auch versteckt sind. Weil es ist zwar sehr beeindruckend, dass du im Prinzip fast in jedes Gebäude reingehen kannst und dass es sehr verwinkelt ist und dass du da, dass es eine sehr, sehr dichte Umgebung ist, die auch viel, also da gibt's viel zu entdecken. Man kann auch viele Schrottteile und viele Sachen irgendwie einsammeln, die für dann Ressourcen wichtig sind. Das ist alles cool. Nur ich habe immer so das Gefühl gehabt, immer wenn ich so einen Teil eingenommen habe, dachte ich so, ja, aber ist das jetzt wirklich glaubwürdig, dass dieses Keimversteck, also man kann ja quasi aus dem Fenster gucken und da hinten ist dann schon so die Militärbasis und das ist so, das ist viel zu sehr auf einem engen Raum, fand ich.
Und viel zu viel Wiederholung. Also dieses Philadelphia hat halt lang nicht so diese Weite und diese Abwechslung vor allem, die alle anderen Far Cry-Spiele haben. Ja, also so verschiedene Gebiete, verschiedene Höhengrade, verschiedene Naturgebiete, mal irgendwie in den Bergen unterwegs zu sein oder in einem Sumpfgebiet. So eine Abwechslung gibt's hier natürlich nicht. Du hast zwar so Untergrundtunnels, die verschiedenen Stadtteile miteinander verbinden, aber also im Endeffekt hat man irgendwie so das Gefühl, man hat eine riesige, lange Excel-Tabelle, die man abarbeitet an Punkten und eigentlich macht man immer die gleiche Aufgabe.
Es fällt extrem schnell in dieses Abarbeiten von Symbolen auf der Karte zurück, das Spiel. Ne? Also so dieses, was man immer so landläufig als die Ubi-Formel bezeichnet. wo ja selbst Ubisoft mittlerweile fast schon ja das selber nur noch als Parodie verwendet und halt schon, wenn irgendwie Watch Dogs 2 angekündigt wird, sagt so, ja, ja, aber ihr müsst keine Funktürme irgendwie, keine Angst und sowas, also, weil das mittlerweile ja auch echt schon fast nur noch ironisch verwendet werden kann, dieses Ubi-Formel. Und hier ist es halt leider, also wir müssen übrigens noch ganz kurz dazu sagen, es ist nicht Open World, also du hast jetzt nicht wie bei Far Cry, nicht, dass da der falsche Eindruck entsteht, eine große Karte mit irgendwie Philadelphia, in der du dich frei bewegen kannst, und du hast schon immer so abgegrenzte Levelareale. Du kannst dann zwar später per Schnellreise zwischen denen hin und her reisen und kannst auch dann über Tunnel zwischen den einzelnen Arealen hin und her, aber es sind im Grunde so kleine abgegrenzte Bereiche, was aber jetzt gar nicht so schlimm ist. Was ich tatsächlich aber irgendwie schon auf Dauer dann echt nervig fand, war so dieses, ja, jetzt muss ich halt irgendwie in jedem Areal sind diese komplett gleich aussehenden Checkpoints und da ist irgendwie ein Versorgungslager, was ich einnehmen muss und hier muss ich noch irgendwelche Gastanks zerstören und das war so dieses klassische, einfach Symbole auf der Karte der Reihe nach abarbeiten, damit die Karte halt von rot auf blau sich verfärbt. Mhm. Und, das war so, ja, schade, das ist eigentlich Game Design von vor 5 Jahren, so ungefähr.
Und so 2-3 Stunden macht es ja auch Spaß und dann flaut es halt extrem ab. Wenn man merkt, man hat wirklich nichts anderes zu tun und man macht immer die gleichen Aufgaben, dann ist die Luft wahnsinnig schnell raus.
Und was man halt auch irgendwie, man merkt, die haben halt mit der Technik Probleme gehabt. Das heißt, du hast nie das Gefühl, dass da wirklich eine Revolution herrscht, weil selbst wenn du das ganze Viertel eingenommen hast, dann sagen sie dir so, und jetzt kannst du, also weil du hast dann irgendwie Hearts and Minds, heißt es, also sprich, du hast dann genug Aufruhr gestiftet, damit das bei 100% ist und jetzt kannst du in diesem Viertel die Revolution ausrufen und dann musst du da irgendwie so eine Radiobotschaft aussenden und dann wenden die sich halt gegen die Nordkoreaner und ohne Witz, dann hörst du halt Tumulte draußen und es ist irgendwie, oh krass, jetzt bricht dir die fette Revolution los und dann kommst du raus und dann sind da halt 3 Leute, die irgend so eine nordkoreanische Wache verprügeln und das war's.
Und das machen die aber auch eine halbe Stunde. Daneben steht dann noch einer mit dem Baseballschläger, der haut auf eine unmotiviert auf ein leeres Auto ein. Ja? Und vor dem Lager stehen dann halt so ein kleiner, so ein paar besorgte Bürger stehen dann halt vor diesem koreanischen Lager, so 12 Stück und warten halt, bis du da reinmarschierst und das Tor öffnest. Aber
ist auch geil, dieser Typ, der den Baseballschläger aufs Auto haut, wenn er an dem vorbeiläufst, dann wird halt so ein Sprachsimme getriggert und ruft dann so, geh nach Hause! Genau. Geh nach Hause!
Und das wäre halt vom Thema, wäre das schon sehr geil, aber auch diese es ist wie so ein Revolution-Skin, was dann so drüber gelegt wird über den Stadtteil, wenn man diese 100%-Leiste erreicht hat. Gell? Davor ist es halt quasi so das Nordkorea-Skin, weil dann die Wachen patrouillieren und alles noch so ein bisschen funktioniert. Und dann ist auf einmal zack, Überblendung und die Revolution ist schon mitten im Gang. Und man hat so das Gefühl, oh, die habe ich jetzt aber verpennt, den Ausbruch, den Start. Also sie schaffen es nicht, diese Emotionalität, dass du im Keim dieses Widerstandes bist und langsam alle dazu bewegt, sondern auch diese, es wird dir immer nur gesagt, die Revolution ist im Gange und es wird dir immer nur gesagt, wie düster die Menschheit gefangen ist von den Koreanern. Es wird dir immer nur gesagt, dass es jetzt losgeht und während du diese To-Do-Liste abarbeitest und eigentlich auf der Karte siehst, dass du immer mehr Gebiete einnimmst, wird dir trotzdem so von diesen Charakteren, die dir manchmal so in Cutscenes irgendwas erzählen oder in dieser Art von Zwischensequenzen, wenn du halt so neue Hauptmissionen annimmst, die erzählen dir immer, dass alles immer schlimmer wird. Und eigentlich denkt man doch so, ja, aber ich arbeite doch hier wie blöd und nehme diese ganzen Stationen und Punkte ein. Eigentlich müsste es doch vorangehen.
Das bricht
irgendwie so, gell? Sie schaffen es nicht, diese Emotionalität rüberzukriegen, die sie eigentlich wollen.
Ja, Story ist eben ein Problem. Ich muss voranstellen, aber jetzt, bevor ich jetzt was zur Geschichte sage, dass sie es auf jeden Fall mit der Revolution den Thema deutlich besser hinkriegen als jetzt bei Just Cause 3. Also Meilen besser. Also diese Revolutionsstimmung, die ist zwar technisch nicht so gut umgesetzt, und aber man hat trotzdem schon das Gefühl, in einem Gebiet zu sein, der irgendwie ein Brennpunkt ist und so. Das kriegen sie schon hin. Das ist halt auch an vielen Stellen spürbar. Ich glaube, das ginge heute technisch dann also noch ein bisschen aufwendiger und besser. Aber wenn man da Just Cause zum Beispiel gegenhält, vielleicht erinnert euch, da hatten wir jetzt im Cast auch mal drüber gesprochen, da ist das wirklich extrem schlecht dargestellt mit der Revolution. Und Homefront ist da schon deutlich besser und macht auch mehr Eindruck. Aber die Geschichte ist wirklich...
Du stellst mir ein, dass es sehr statisch
ist. Ja, es fühlt sich sehr statisch an. Ja, es ist sehr statisch. Ich finde auch, die Geschichte ist auch wirklich ein Problem. Also ich finde, man merkt, da sind ein paar Ansätze drin. Man hat da
so eine Geschichte?
Ja, es gibt so Leute, die... nehmen verschiedene moralische Positionen ein. Da gibt es einen Arzt, der sagt, die Revolution und das, was du da machst, keine Ahnung, wie dein Hauptcharakter heißt, aber das, was du tust, ist scheiße, das verletzt Leute und ich habe 5 Jahre gebraucht, um diese Krankenhäuser aufzubauen, lange dafür gekämpft und dann gibt es halt andere Leute, die wollen natürlich mit Gewalt vorgehen und so. Es ist irgendwo zwischen diesen Zahlen sind diese Ansätze da und diese interessanten Fragen, aber die werden nie richtig ausgeführt, weil erstens die Charaktere alle unglaublich flach sind, also sind wirklich sehr schlecht geschrieben. Hübsch sowieso. Also klar, technisch sind die gut gemacht, aber die sind nicht besonders gut geschrieben. Mhm. Und Brady heißt der Hauptcharakter. Und dein Hauptcharakter spricht auch gar nicht. Also es ist so, ich finde, das ist ein totaler, wirklich ein Kapitalfehler, weil dein Hauptcharakter hat gar keinen Charakter. Der antwortet nicht, wenn er gefragt wird. Der reagiert nicht irgendwie. Der schwenkt nur seinen Kopf hin und her und ist irgendwie so ein wortloser Charakter. Und das stört auch niemanden so. Die anderen faseln so in ihren Monologen irgendwie dahin. Und dein Typ hat einfach keine eigene Meinung oder keine Position zu dem Ganzen. Und das fehlt halt einfach irgendwie. Ich weiß nicht, was das hier soll, ob man hier so diesen leeren Vasencharakter erstellen wollte, so aber wie damals
bei Havel. Bei einer Revolution braucht man halt einen sympathischen Anführer irgendwie.
Ja, man braucht Charakter. Das darf ja auch politisch sein und der darf ja auch Position Position zu dem beziehen, was da passiert und so, weil. Und das ist das nächste Ding und das fand ich irgendwie sehr merkwürdig bei Revolution. Das ist so ein Thema, wo man ganz viele interessante Sachen eigentlich aufgreifen konnte. Also was ist denn zum Beispiel mit Rassismus oder solchen Dingen irgendwie? Warum wird das in diesem Spiel überhaupt gar nicht, auch nicht mal am Rande irgendwie thematisiert? Also es ist so, sind so Fragen wie das, was du gesagt hast, Manu. Man denkt, was passiert denn eigentlich, wenn da wirklich eine Besatzungsmacht kommt und so ein Land unterdrückt? Was passiert mit diesen Leuten? Was für Konsequenzen hat das auf ihr Leben? Und das heißt ja nicht, dass du das selber spielen musst oder dass das irgendwie so groß ausgetragen wird, aber selbst so Nebensätze oder so kleine Sachen nebenher können immer dabei helfen, so eine Welt irgendwie glaubwürdiger zu machen. So. Und da haben sie sich dann wahrscheinlich, um niemanden zu verprellen, wirklich auch so politische Themen komplett weggelassen. Also die reden halt einfach.
Das ist ein Revolutionsspiel, das muss man sich
auf die Zunge gehen lassen. Ja. Man kann das auch so schreiben, dass man da verschiedene Facetten abdichtet. Ja. So, das muss ja nicht so alles super patriotisch und pro-amerikanisch
sein. Abdichtet ist auch schön.
Sondern man kann das ja auch so schreiben, dass da einfach verschiedene Parteien zu Wort kommen. Und natürlich wird es dann Hass auf die Nordkoreaner geben und so weiter. Und das hätte man auch ruhig aus verschiedenen Perspektiven dann zeigen können. Also vor allen Dingen, die sind ja auch völlig gesichtslos. Die schmeißen ja einfach irgendwelche Fetzen auf Koreanisch entgegen. Daran erkennst du, dass sie halt aus dem Land kommen. Und das ist auch alles. Also man erfährt ja kaum was über die. Nur ein bisschen was über die Ankunft in irgendwelchen Tagebucheinträgen und das war's. Und es ist eine total verpasste Chance. Weil gerade, dass man diesen Spieß umdreht und dass Amerika besetzt wird, ist super spannend und kann ja auch wirklich interessante Perspektiven so auf das Weltgeschehen dann zum Beispiel werfen. Das ist ja wie so What-If-Szenario. Ja. Was wäre, wenn? Und das ist total verpasst. Also
ich finde es auch total verschenkt, weil diese Ausgangslage mit, dass so ein Konzern wie Apple, also sehr, sehr eindeutig an Apple orientiert, dann auf einmal beschließt, also alle lieben diese Firma und alle haben die Handys und die Smartphones und die Geräte von denen und Amerika ist hin und weg davon und dann fangen die an, Waffen zu produzieren und es sind halt die besten Waffenhersteller und dann entscheidet sich eben auch das Militär dazu, diese Waffen zu verwenden. Weil man die schön mit dem iPhone koppeln kann, ne, keine Ahnung. Und dann haben die halt eine Backdoor eingebaut. Also diese grundsätzliche Ausgangslage bietet wirklich wahnsinnig viel, um da Geschichten und spannende Situationen darzustellen und wird halt nicht genutzt, wie du gerade schon gesagt hast. Sehr schade.
Ich finde halt auch den Auftakt so schwach irgendwie. Also ich finde, das Spiel schafft es am Anfang mit der Story und mit dem, was es dir da in den ersten Minuten zeigt, überhaupt nicht, mich irgendwie für diese Welt und für diese Charaktere zu begeistern, weil da wird dann irgend so ein Revolutionsführer, der wird entführt, aber du denkst dir, wer ist denn der Typ? Und keine Ahnung, den habe ich vor 3 Sekunden kennengelernt und kennengelernt muss man da echt in Anführungsstriche setzen. Der ist mir aktuell jetzt erstmal völlig egal. Und dann wird irgendwie, dann taucht irgend so ein Folterarzt auf von den Koreanern, der dann nie wieder thematisiert wird. Und dann wird irgendeiner irgendwie da umgebracht und dann tauchen so andere Revolutions. Aber es ist so, keiner der Charaktere wird irgendwie gut eingeführt und deswegen ist dir das auch alles so egal. Deswegen sagst du dann nur so, ja gut, dann arbeite ich jetzt halt diese Punkte auf der Karte ab. Aber sie schaffen es nicht irgendwie in diesem Exposé, dir mal diese Welt und die Charaktere wirklich näher zu bringen. damit du sagst, alles klar, jetzt weiß ich, was die, was das für Typen sind, jetzt weiß ich, um was es hier geht. Das kriegst du, wenn überhaupt, wenn mit Glück, dann vielleicht mal später diese Andeutungen, wie Micha schon geschildert hat, ah, okay, da gibt's halt der Arzt, der sagt so, nee, wir müssen mal aufhören, hier überall noch mehr Gewalt zu stiften und es wird nur Gegengewalt provozieren und so. Das ist später also mal so ein Hauch von Andeutung von Story, der dann mal in so einer Zwischensequenz kommt. Aber ich fand halt den Anfang irgendwie, war ich jetzt nicht so, boah, krass, auf in die Revolution, jetzt muss ich endlich und hier, jetzt muss ich diesen Typen befreien, weil da wird ja auch nicht mal irgendwie so ein sympathischer Revolutionsführer gezeigt, dass du jetzt irgendwie wirklich sagst, okay, das ist jetzt ja bitter, dass der jetzt irgendwie da entführt wurde von den Koreanern, sondern es ist halt egal, weil du nicht weißt, wer du bist. Du weißt auch nicht, wer du selbst bist. Warum kennen mich manche Leute schon und warum kennen mich manche noch nicht und was soll denn das überhaupt? Und das ist alles so hingerotzt am Anfang, hat mich jetzt irgendwie nicht groß gefesselt.
Leider. Ja, auch so Sachen wie Nachrichtensperre. Warum erfahren die Leute nie was vom Rest der Welt irgendwie? Also weil das sind so kleine Fragen. Also man hat immer so das Gefühl, alles innerhalb von Philadelphia macht ja auch Sinn, wenn sie keine Informationen von außen irgendwie reinbekommen. Aber was macht dann, was passiert in Europa? Was ist denn mit Südkorea? Was ist, ne, was machen die irgendwie? Also nicht mal irgendwelche Fetzen, sondern es ist einfach nur diese in medias res Situation. Du bist da irgendwie mittendrin in diesem kleinen Stadtteil. Das ist prinzipiell auch gut. Man bekommt aber nie so den Eindruck von einem globalen Geschehen, weil das da jetzt über den Pazifik oder über keine Ahnung, also wirklich eine ganze Flotte rüber geschickt wird nach Amerika, das ist ja ein Riesenevent irgendwie und man hat nie das Event. Gefühl. Ja. Das ist ja ein keine Ahnung, also ein so unwahrscheinliches, riesiges Ereignis, dass ja. man das
eben, hat sich da keiner eingemischt.
Ja, was ist da los? Also, und so, eben. Also man kriegt das ja auch nicht mit irgendwie und auf der einen Seite macht es, wie gesagt, Sinn, weil die Nordkoreaner wahrscheinlich da auch sehr viel blocken, irgendwie, was an Informationen rauskommt. Aber gerade wenn du in so einer Revolution bist und du baust ja ständig irgendwelche Radiostationen auf oder hackst irgendwelche Funkempfänger und so, da, ich glaube, da gibt's halt einfach irgendwie, da hätte man zumindest mal so einen Glimpse oder irgendwie mal so andeuten können, was irgendwie passiert so. Und das passiert auch manchmal in den Texten, dass da gar nicht so richtig zwischen Nord- und Südkorea unterschieden wird. So, das fand ich weiß nicht, ob das ein Fehler der Übersetzung ist, aber das hat sich da manchmal so ganz komisch vermengt und ich dachte, ja, Leute, die also das nicht wissen.
Ich weiß nicht, ob das natürlich jetzt quasi Kanon ist, was in Homefront 1 passiert ist. Wahrscheinlich eher nicht, aber in Homefront 1 war es ja so, dass Nordkorea auch Südkorea ja. übernommen hat. Also
ach so, okay.
Irgendwie, weiß ich nicht, 96 wurden die gewaltsam vereint, weil einfach der Norden den Süden überfallen hat und das neue, starke, große Korea ist dann mehr oder weniger das, was dann in den USA eingefallen ist.
Okay, aber die Information fehlte ja so. Das ist halt auch ein bisschen schade, weil
vielleicht ging es im Intro, ich kann mich auch nicht mehr gescheit dran erinnern.
Aber nee, das war definitiv nicht drin.
Wie du schon gesagt hast vorhin, es bleibt halt sehr gesichtslos, die Gegner. Also man schafft es auch nicht so richtig, Wut auf diese Gegner zu bekommen, gell? Weil da eben so einfach nur gesagt wird, die sind halt Invasoren. Und ich weiß nicht, ob die Entwickler davon ausgehen, dass man, wenn man als Amerikaner dieses Spiel spielt, schon genügend Patriotismus in sich drin hat, um Bock hat, auf diese Gegner zu schießen. Aber international gesehen ist dieses Spiel auch schwieriger so von der Motivation. Ich finde, sie schaffen es halt nicht, diese Aggressoren so richtig aggressiv wirken zu lassen oder dass man wirklich auch Teil dieser Revolution sein will. Und spielmechanisch kommt erschwerend hinzu, dass es halt realistisch bleibt, dieses Spiel, aber dadurch auch diese Gegnervielfalt halt extrem eingeschränkt ist. Also es gibt eigentlich im Verlauf des ganzen Spiels nur diese eine Art von Gegnertyp. Es gibt halt ein paar Fahrzeuge, die du dann irgendwie mit so Rohrbomben versuchst zu sprengen. Es gibt ein paar Drohnen, aber gerade im Vergleich zu einem Far Cry, auch zu einem Far Cry Primal, wo du die ganzen verschiedenen Tierarten jagen kannst und so, fand ich die Abwechslung auch aus Gegnersicht irgendwie extrem langweilig. Und keine wachsende Bedrohung.
So. Also was ich super fand, finde ich diese Zeppeline. Die finde ich grandios. Es gibt diese, das sind so fliegende große, die sehen fast wie aus wie Raumschiffe, gar nicht wie Zeppeline, aber das sind halt so große, die haben so einen Suchscheinwerfer, die tauchen auch auf deiner Karte auf und die werfen so einen Scan-Kegel nach unten irgendwie. Und das ist super spannend, weil man sich dann nämlich sofort verstecken muss, sobald die auftauchen. Und wenn sie dich entdecken, dann gibt's so ein schönes Dröt-Geräusch, damit klar wird, dass sie dich entdeckt haben und so. Und ich finde so diese Überwachungskameras und diese Scan-Technik und so, ich finde, das ist schon cool gemacht. Also es ist zwar alter Hut, hat man aus tausend anderen Spielen auch schon gesehen, aber ich finde gerade, das funktioniert ziemlich cool. Also dass man sich vorsichtig bewegen muss und dass man bloß unentdeckt bleibt. Es gibt ja auch so Drohnen, die durch die Gegend fliegen, also Drohnen, die man auch von heute so kennt oder so Sachen, die man auch schon in Call of Duty in den aktuelleren gesehen hat, die auch umherfliegen und auch so kleine Scan-Kameras mit dabei haben. Ich finde, das funktioniert schon. Und das Ganze hat ja auch so ein bisschen die Ästhetik von den typischen Propagandasachen. Also ich habe mich da auch schon so ein bisschen an die Nazis, an Space-Nazis so ein bisschen erinnert geführt. Auch wenn die Farben neutraler sind, das sind ja einfach nur so weiß, schwarze Rüstung, aber die sind halt so uniformiert, so dieses uniformierte Böse. Ja, das funktioniert schon. Es ist halt einfach nur ein bisschen langweilig gestaltet, so, weil bis auf diesen Arzt am Anfang da auch niemand so wirklich zu Wort kommt und naja, aber so von Geräten es geht. Also ich fand schon in Ordnung. Auch so diese Trucks, die rumfahren und die man sabotieren muss, das fand ich schon ganz plausibel eigentlich.
Aber das ist ja im Grunde eigentlich auch der einfachste Griff in die Trickkiste, dass du auf Nazi-Symbolik zurückgreifst. Natürlich siehst du keine Nazi-Symbolik, aber es ist schon sehr eindeutig, wenn du dann irgendwie die Zentrale der nordkoreanischen Partei siehst, da hängen dann die großen roten langen Banner runter und das ist schon diese klassische, du weißt sofort, das ist was Böses, weil es aussieht wie Nazis, also wie Asiaten.
New
Nazis.
Order.
Ja, genau. Also, ich meine, das hat ja Killzone auch gemacht. Sie haben sich ganz krass an dieser Nazi-Symbolik bedient und sofort wusstest du instinktiv, das ist was Böses. Dieser neoklassizistische Baustil mit diesen langen Bannern und alles wird immer auf diese Symbolik runtergebrochen und so. Das ist ja relativ klar, auf was sie da dann schon anspielen und dann bedienen sie natürlich auch an dieser ganzen Propaganda Technik, sowas mit Lautsprecherdurchsagen, die dann über die Stadt schallen und dir dann irgendwie sagen, ja, hier die Befreier aus Nordkorea sind gekommen oder Korea in dem Fall. Was ich da aber halt ganz cool fand, es gibt schon Momente, wo das Spiel echt sehr atmosphärisch ist. Ne? Wenn du nachts unterwegs bist, dann schleichst du durch so eine zerstörte Fabrikanlage und über dir dieses Zeppelin, was mit dem Suchscheinwerfer dich sucht, aber dich nicht findet, dann siehst du halt, wie die anderen Wachen irgendwo rumsuchen, dir sich irgendwas zurufen mit den Suchscheinwerfer, die so durch die dunkle Nacht stanzen und irgendwie diese Fabrikanlage ausleuchten und du schleichst da rum, dann ist es schon manchmal ganz schön cool. Also dann hast du auch irgendwie das Gefühl, okay, das ist jetzt hier nachts echt atmosphärisch. Also dann schaut es aber auch mit der Beleuchtung total cool aus.
Nachts im Regen, das ist total geil.
Die Engine ist eh klasse dafür geeignet, auf jeden Fall. Also grafisch habe ich gar nicht so viel auszusetzen, finde ich.
Es hat seine Momente. Was halt leider irgendwie das überflüssigste Feature überhaupt ist, sind die Motorräder. Weil es gibt so Motorbikes. Der Witz ist aber, die kannst du eigentlich gar nicht benutzen, weil diese Levelareale viel zu klein sind. Also es lohnt sich gar nicht, mit dem Motorrad zu fahren, weil du musst keine weiten Wege zurücklegen. Und es ist alles so zerstört und vollgestellt, dass du auch nirgendwo wirklich angenehm langfahren kannst. Das heißt, mit dem Motorrad habe ich am Anfang zweimal gemacht und dann habe ich die nie wieder benutzt.
Ja, es ist viel zu eng und B sind dann irgend so ein paar Schanzen sind ja dann aufgebaut, so extra für die Motorradsequenzen und dann schanzt du da drüber, aber dadurch, dass das Gebiet so eng ist und überall diese Suchscheinwerfer auch sind, ist es meistens eher geschickter zu laufen, weil man mit dem Motorrad dann halt doch eher gefunden und entdeckt wird. Ich habe die auch nur ab und zu mal verwendet, um halt irgendwie, wenn es an einem ganz anderen Ende war, der Karte, der Punkt, da halt mal rüber zu preschen, sich dann wieder zu verstecken und warten, bis der Threat-Level runtergeht. Aber ja, dann sitzt du da 2 Sekunden auf dem Motorrad und bist auch schon da. Das war echt ein bisschen schade. Wobei ich mich immer gefreut habe für dich, Daniel, dass Motorräder drin sind.
Ja, aber es gibt, also die Motorräder sind so, kann man sagen, die haben sogar einen Rückwärtsgang. Also jetzt Motorräder mit Rückwärtsgang, alles klar.
Ja, das weißt du Bescheid.
Also das war so ein Feature, wo ich mir gedacht habe, okay, warum, irgendjemand kam mal am Anfang auf die Idee, vielleicht war das Spiel da auch noch anders, also vielleicht war es da wirklich eine größere Karte, wo du auch mehr hin und her fahren musstest und in dem aktuellen finalen Zustand hat man die nicht gebraucht, aber sie waren halt noch drin und da hat man sie auch nicht rausgenommen, aber irgendwie gebraucht oder irgendwie was Cooles. Also das ist ja bei Just Cause schon was anderes, weil da hast du halt große, weite Flächen und auch riesige Entfernungen, die du überwinden musst. Und dann ist es halt auch sinnvoller, da irgendwie Fahrzeuge einzubauen oder bei Far Cry oder sowas, wo du wirklich Straßen hast, die aufs andere Ende der Karte führen. Aber hier hätte man die überhaupt nicht gebraucht,
finde ich. Ja, es ist viel zu gestaucht.
Und was bei Just Cause, da ist ja quasi die Revolution, die funktioniert ja nicht so vom Thema, hast du ja gesagt, Micha, aber dafür hat das Spiel ja auch einen ganz anderen Fokus. So, stifte Chaos und schau an, was die Physik-Engine irgendwie leistet und sowas gibt's ja hier bei Homefront nicht, bei The Revolution. Also das nimmt sich ja, das nimmt sich ja schon sehr ernst und diese Revolution und dieses Abarbeiten steht im Vordergrund, aber man kann, also Schleichen führt meistens am ehesten zum Ziel und man hat aber gar nicht so viele andere Möglichkeiten. Gell? Also man sind ja zumindest Möglichkeiten angedacht. Man hat dieses Motorrad, was nicht richtig funktioniert. Man hat aber keinerlei Möglichkeiten, zum Beispiel so einen Panzer zu sabotieren und den dann für eigene Zwecke einzusetzen, was auch super Spaß machen würde, glaube ich, diese verschiedenen Gefährte von den Koreanern zu kapern und dann damit irgendwie einzumarschieren. Sowas funktioniert leider nicht.
Aber das finde ich eigentlich ganz gut, dass es nicht geht, weil es ist ja so verlockend. Ja, klar, es wäre verlockend, aber in der Welt ist ja auch sehr, also eigentlich, das ist ja auch teilweise sehr plausibel erklärt, dass die Nordkoreaner, die haben ja irgendwie einen Namen im Spiel, den habe ich jetzt auch vergessen, aber NVA oder so, aber die sind technisch halt so weit mit Scan-Technik und Iris-Technik und sowieso Scan, dass er jetzt nicht einfach mal so ein verärmter amerikanischer Bürger, der sowieso fast auf der Straße lebt, so einen Panzer kapern kann. Also, ja,
sie haben es storytechnisch erklärt, aber genau. Das ist natürlich spielerisch dadurch auch langweilig. So.
Aber nee, geht. Also ich finde, da muss ich sagen, das finde ich richtig cool, dass sie da dieses Ressourcenmanagement eingebaut haben. Also du kannst halt diese Umgebung nach so kleinen elektronischen und kleinen Bauteilen und so absuchen. Das sind dann so also Sachen, die eigentlich Schrott sind, so alte Computer, die nicht mehr funktionieren oder was weiß ich, in den Mülltonnen suchen oder sowas. Und das finde ich ganz cool, dass du dann daraus dann so Gegenstände zusammenbauen kannst, die auch wirklich dann was bedeuten. Wenn du dann zum Beispiel einen Molotow-Cocktail herstellst, dann hast du jetzt nicht irgendwie eigentlich viel davon, sondern hast dann irgendwie 3 oder 4 und dann muss der Treffer auch zählen. Wenn man dann nämlich mal umrandet wird von KVA-Soldaten, dann wirst du sehr schnell feststellen, dass du mit dieser Serious Sam-Tour gar nicht so weit kommst, weil sie dich dann relativ schnell besiegt haben und es kann dann so eine Brandbombe oder irgendwas anderes wirklich der Ausweg sein. Und ich finde, das ist relativ cool. Und auch zum Beispiel, wenn du stirbst und zurückgesetzt wirst zum nächsten Basenpunkt, dann verlierst du auch sämtliche Ressourcen. Und am Anfang habe ich gedacht, ach, das wäre Peanuts, interessiert mich nicht, ist egal. Wenn man dann aber eine Weile spielt und sich eingegroovt hat und dann irgendwie so 20, 30, 40 solcher Gegenstände eingesammelt hat und die alle verliert, dann merkt man erstmal, was man verloren hat.
Und das fand ich schon ziemlich cool. Nette Ideen dabei, also man hat halt so Bomben, die man dann in so Teddybären stopft, also gar nicht so ironisch, sondern einfach, weil da halt irgendwie Platz drin ist, wird es halt aus dem Müll quasi genommen, so Stofftiere und dann reingefüttert oder so kleine ferngesteuerte Autos, die dann eben auch mit Bombenzündern ausgestattet werden und es sieht schon alles sehr, sehr cool selbst gebastelt aus.
Auch diese, es ist sehr nah an der Realität, genau, was auch so diese Waffensätze,
die man da so aufbaut und so. Das hat alles so diese Crisis-Mechanik, dass die Waffe dann so von der Seite auch siehst und dann diese Aufsätze drauf machst. Da kommt diese Stimmung, der Underdog zu sein, der kommt schon gut rüber, da gebe ich dir recht. Ja.
Ich finde das auch, also von der Mechanik finde ich das auch cool. Und es ist halt auch so, sind auch so Sachen, die, wie das mit dem Teddybären, das ist auch unangenehm, also halt ein komisches Gefühl, wenn man sowas baut. Das ist halt irgendwie nicht so ein Spaßgegenstand, den man aus anderen Spielen kennt, irgendwie, nicht sowas wie bei Dead Rising oder so, sondern es ist halt wirklich, wirkt schon sehr plausibel und sehr realistisch. Und ich fand, das hat mir sehr gut gefallen. Und ich bin irgendwann sehr vorsichtig mit diesen Sachen umgegangen. Also ich habe dann sehr darauf geachtet, dass ich dann nicht jedes Mal meine Ressourcen verliere und vor allen Dingen auch Waffen aufrüsten. Man denkt am Anfang so, ach, ich habe diesen dicken, fetten Schrank und kann mir da einfach Sachen zusammenbauen. Bis du dann aber mal die Dollar zusammen hast, dir alle Aufsätze zu kaufen, da vergeht schon eine Weile. Und ich fand schon, dass es ziemlich gut rüberkommt. Man hat so wirklich das ist jetzt keine Belohnung in dem Sinne, dass du diese Sachen freischaltest, sondern man muss sie sich wirklich erarbeiten. Und das macht in diesem Revolutionssetting absolut Sinn, weil ist ja wirklich jeder Draht und jedes Kupferstück oder egal, was du da irgendwie findest, ist ja irgendwie von Bedeutung und daraus kann man irgendwie was basteln. Und ich finde auch so, die Basen sind in dem Zusammenhang auch richtig cool gestaltet, weil du hast ja immer so kleine Ecken, Die sind zwar nicht interaktiv, aber du siehst, dass es dann auch so Werkstätten sind und dass sie da mit Lötkolben irgendwie was zusammenbrutzeln und du siehst es ja auch an deinen Waffen, das sind ja auch irgendwie so zusammengebastelte Gegenstände. Das erinnert so ein bisschen an, an die Metro-Spiele auch, wo sie auch so also alte Gegenstände neu umfunktioniert haben, wo dann Sachen, es funktioniert zwar jetzt nichts per Druckluft, aber du hast halt irgendwie trotzdem so Sachen dran gepappt und dran gebaut und das ist wirklich ziemlich gut gemacht.
Aber ja, es passt halt auch als zu einer Revolution passt. Natürlich würden die in der Revolution nicht die perfekte Ausrüstung haben, sondern die basteln sich halt aus Schrott was zusammen. So.
Aber was ich kurz sagen wollte, eben, man hat nicht die Möglichkeit, so spielerisch dadurch viel Varianten reinzubringen. Also es gibt halt diese Bomben, klar, es gibt diese verschiedenen Waffen, aber so von der Spielmechanik her ist es meistens einfacher, irgendwo reinzuschleichen. Du hast nicht die Möglichkeit, irgendwie auch mal was so zu stürmen, so ein Lager so groß, weil angedacht ist es ja. Du kannst Leute ansprechen, die zu dir dazugehören, zu der Basis. Mit X kannst du dir quasi rekrutieren, dich zu begleiten. Habe ich am Anfang gedacht, cool, dann schnappe ich mir irgendwie 20 Leute und stürme dieses Lager. Aber die standen mir meistens irgendwie nur im Weg rum. Also auch diese Mechanik, finde ich, da haben sie irgendwie Potenzial verschenkt. Du kannst sie nicht irgendwie rumkommandieren. Du kannst nicht sagen, ihr geht jetzt da von vorne rein, während ich mich von hinten anschleiche oder so. Die rennen halt neben dir rum und wenn sie Feinde sehen, dann schießen sie halt, wenn du den ersten Schuss feuerst. Fand ich irgendwie auch da war mal was angedacht, so wie bei den Motorrädern, aber dann blieb das auf diesem Stand. Könnte eine coole Idee sein, aber was wir damit anfangen, wurde nicht so richtig zu Ende gedacht. So kam es zumindest bei mir rüber.
Ja, nicht zu Ende geführt. Das ist auch vielleicht gerade der Stichpunkt, weil ich glaube, das ist der rosa Elefant im Raum, den müssen wir ansprechen. Also ich habe es jetzt auf der Xbox One gespielt und ich muss sagen,
das Spiel alle Systeme.
Ja, aber klar, aber jetzt nur mal so, hätte ja sein können, dass es vielleicht tatsächlich nur auf einer Plattform Probleme hat, aber es hat wirklich große, massive technische Probleme. Also bei jedem Quicksave, und das Spiel macht oft Quicksaves, weil wenn du irgendwie Munition aufnimmst oder irgendwie irgendwas machst in der Welt, legt dann Quicksave an im Hintergrund und dann friert das Spiel wirklich für 2 Sekunden ein. Also ungelogen, es ist nicht so, dass es dann irgendwie so ein bisschen langsamer läuft oder sowas, wie es manchmal so bei anderen Spielen, wo du merkst, oh, jetzt speichert er wohl gerade, es ist gerade so ein bisschen die Framerate runtergegangen, sondern es friert wirklich komplett ein. Du kannst nichts machen für 2-3 Sekunden, während er diesen Savegame anlegt. Und das halt einfach teilweise auch mitten in laufenden Gefechten so. Du schießt gerade auf den Gegner, auf einmal, zack, friert das Bild ein. Dann hat es stellenweise wirklich eine katastrophale Framerate. Also geht komplett in die Knie. Und irgendwie sorgt es dafür, ich weiß nicht, ob es die Framerate ist oder woran es liegt, das Spiel ist auch wirklich, also man kriegt da wirklich Kopfschmerzen teilweise nach irgendwie 1, 2, 3 Spielstunden. Viel länger konnte ich das Spiel nicht spielen, komischerweise, weil ich dann einfach irgendwie, wurden die Augen müde und ich habe mich dann irgendwie nicht mehr so wohlgefühlt dabei. Ich weiß nicht, ob das euch auch so ging, aber irgendwie technisch, finde ich, war dieses Achieve with CryEngine, was am Anfang immer voll euphorisch kommt, fast so ein bisschen Hohn auf das, was dann danach folgte.
Ja, ich habe es auf der PS4 gespielt. Ich muss voranstellen, ich finde, wenn die Grafik steht oder wenn sie mal gut läuft, die Momente gibt es nämlich, wo es dann vernünftig mit einer vernünftigen Framerate läuft, sieht es echt gut aus. Also es ist echt ein schönes Spiel. Ich finde die Weltgestaltung und auch so, also das, was da so, wie das zusammengesetzt ist, alles toll gemacht. Also es ist technisch auf einem hohen Niveau, aber auf der PS4 ist es genau das Problem, was du beschreibst. Die Konsole oder vielmehr das Spiel ist einfach nicht für die Konsole optimiert worden. Das hat auch genau diese Ladeprobleme und auch so ein ganz subtiles Bild zerreißen. Also die Framerate ist sehr inkonsistent und du hast so, ich weiß nicht genau, wie man es nennt, ich glaube Tearing oder so, das ist nicht so massiv, wie es bei den alten Konsolengenerationen war, aber irgendwie spürbar. Und ich hatte schon nach einer halben Stunde auch so Kopfschmerzen davon gekriegt. Also mir wurde davon wirklich schlecht. Und es hat lange gedauert, bis ich mich wirklich dran gewöhnt habe. Ich hatte auch das Gefühl, dass sich das phasenweise halt auch wirklich verbessert und dass es teilweise wirklich auch sehr gut läuft. Dann macht es auch Spaß. Aber gerade so am Anfang oder wenn du irgendwie in so belebte Gebiete reinkommst, wo eine ganze Menge los ist auf der Straße und irgendwie ganz viele KI-Figuren durch die Gegend eiern, da geht das Spiel so derart, also technisch den Bach runter, das ist unfassbar. Also ich habe das Gefühl, man hat wirklich das Gefühl, man ruppelt sich da irgendwie so durch und diese Ladepausen helfen wirklich gar nicht. Man denkt jetzt, okay, so oft kann das Spiel ja gar nicht speichern. Das Spiel speichert die ganze Zeit. Wie halt nur mit einem Spiel, das du halt so macht. Also jedes Mal, das sieht man immer schön an dem Speichern-Symbol, jedes Mal, wenn du irgendwas erreicht hast, und das passiert oft bei dieser gestauchten Ansammlung von Zielen, wird halt irgendwie gespeichert und es vergehen keine 2-3 Minuten, ohne dass das Spiel dann einfach mal für 2-3 Sekunden stehen bleibt und wirklich einfriert. Also der Ton läuft weiter, da laufen auch Gespräche weiter und da wird einfach irgendwie im Hintergrund einfach so tonmäßig alles weiterlaufen, nur das Bild freeze dann wirklich komplett. Man hat immer das Gefühl, dass die PlayStation gleich einfach mal abstürzt.
Also ich habe es jetzt am PC gespielt, wir haben jetzt wirklich alle drei Versionen spielen können. Das hatte am Anfang auch wahnsinnige Probleme, was ich so in den Steam-Foren und so gelesen habe, wurde aber jetzt auch ein bisschen gepatcht und ich hatte jetzt keine großen Probleme. Also das, was ihr jetzt schildert, dass einem schlecht wird oder dass ich so Tearing oder starke Ruckler drin hatte, wenn es dann mal irgendwie kurz eingefroren ist, dann wirklich nur für ein paar Millisekunden. Gut, ich habe jetzt auch einen relativ leistungsstarken Rechner. Ich weiß nicht, wie es auf älteren Maschinen läuft. Das war jetzt nicht Butter so insgesamt, aber ich konnte es gut spielen. Also ich hatte, mir wurde jetzt nicht schlecht. Da hat der PC vielleicht ein bisschen den Vorteil, weil halt Crytek dann schon eher aus dem PC-Lager optimiert. Kennt man ja auch von Far Cry-Spielen, dass da nicht unbedingt immer die Cry-Engine auf der Konsole die performanteste ist.
Sonic Boom! Naja, aber in Crysis 3 lief auf der PS3 besser als ein Homefront auf den neuen Konsolen.
Also das ist auch irgendwie so eine komische Kombination aus der etwas trägen Steuerung, die dann noch damit einfließt und auch an dem Bildausschnitt. Also ich habe das Gefühl, dass der Bildausschnitt nicht so groß war. Also dieser, wie nennt man das, Field of View, FOV, der war irgendwie bei Crysis größer auf dem alten Crysis 3. Und da gebe ich den Daniel auch recht. Also es fühlte sich da einfach sehr gut an und da war es ja auch nie die perfekten 30 FPS, aber ich hatte da nie Probleme mit. Ich habe die sogar sehr gerne gespielt. Auch die, selbst diese anderen Spiele, die auf der Crytek Engine basieren. Da gibt es ja so Sniper 2 zum Beispiel oder dieses furchtbare Kriegsspiel, was wir gespielt haben. Daniel, fällt der Name nicht ein.
Enemy Front oder sowas.
Ja, ja.
Aber das war ja technisch leider auch ganz schön
grützig. Das war technisch unter aller Sau, aber der ist mir nicht schlecht geworden oder so. Ja. Weißt du, also irgendwie, also es war, lief furchtbar kacke, das Spiel. War ja auch so schlecht optimiert auf die Konsole, aber irgendwie hatte ich keine Probleme, das zu spielen. Und das war ganz merkwürdig bei Homefront. Ich habe dann am nächsten Tag dann nochmal gespielt, unter anderen Lichtverhältnissen, da ging das dann deutlich besser. Und ich glaube, dass man dann irgendwann sein Gehirn auch irgendwie dran gewöhnt. So. Aber es ist ganz schwer, wenn man jetzt gerade so von Doom kommt oder sowas, was wirklich butterweich läuft und man steigt dann in Homefront ein, dann ist man erstmal so buff.
Ich glaube schon, dass es an diesen ständig schwankenden Framerates liegt, dass sich einfach das Gehirn nicht daran gewöhnen kann, dass es mal total in den Keller geht und du wirklich dir Show siehst, dann geht es wieder schneller, dann friert es wieder komplett ein. Ich glaube, dieser ständige Wechsel ist das, was die Augen ermüdet und deswegen dann auch für diese Kopfschmerzen sorgt. Und das heißt übrigens Tearing, nicht Tearing, weil es würde auch passen, weil es kommt zwar nicht von den Tränen, den Tears, sondern von dem To Tear auseinanderreißen, weil ja das Bild
zerreißen, ne?
Genau, in der Mitte zerrissen wird, aber Tränen passen schon auch in dem Zusammenhang.
Es erzeugt beides.
Hattet ihr auch diesen Safe Game? Ich weiß nicht, ob es ein Bug war, aber dieses, dass es je länger man gespielt hat, desto länger hat es geladen. Also bei mir war es wirklich am Ende. Ich habe es durchgespielt, muss ich dazu sagen. Es hat aber am Ende, ich habe mal mitgestoppt, 7 bis 8 Minuten geladen beim ersten Mal. Also ich habe Fernsehen geschaut nebenher. Wirklich, ich habe EM-Spiele.
Früher oder was?
Naja, ich glaube, das war dieser gleiche Fehler. Also bei, muss man vielleicht mal kurz erklären, ich glaube, es war auch nicht bei Skyrim, sondern bei Oblivion. Die haben den Fehler gemacht, dass im Prinzip jedes Objekt in der Welt hat einen Default-Status. Also was ich, jede Vase, die irgendwo steht, hat einen Default-Status und diesen muss er nicht laden. So, sobald du aber ein Objekt manipulierst, also du nimmst eine Vase irgendwie mit, tust sie in dein Inventar und stellst sie woanders wieder ab, muss er sich für dieses Objekt merken und im Speicherstand ablegen, wo das hin ist. So, was dafür sorgt, je länger du dieses Spiel spielst, desto mehr Stati von Objekten muss er abfragen. Und desto länger werden die Ladezeiten. Und ich weiß nicht, ob das hier auch daran lag, aber mir war es wirklich so, dass es am Ende einfach endlos lange geladen hat. Also, und es war zum Glück immer nur dieses erste Laden, was kam, aber das hat einfach wahnsinnig lang gebraucht. Also ich habe wirklich gesagt, ich starte jetzt mal die Konsole, lade ein Savegame und in der Zwischenzeit kann ich noch in Ruhe irgendwas anderes machen. Kann ich noch zum Einkaufen gehen, so ungefähr, weil wenn ich zurückkomme, ist es fertig geladen. Wahnsinn.
Ich hatte das nicht, also ich habe so, ich glaube, 8 bis 9 Stunden gespielt und mir ist das jetzt nicht aufgefallen. Aber ich habe aber auch in nur 3 Sessions gespielt. Ich weiß nicht, ob das eine Rolle spielt. Also ich weiß jetzt nicht, was passiert, wenn ich jetzt ins Spiel zurückkomme und das nochmal spiele. Und ich habe zwischendurch auch ein bisschen Multiplayer ausprobiert. Deswegen weiß ich jetzt nicht, ob das irgendwie Einfluss drauf hat. Aber den Fehler hatte ich jetzt auf der PS4 nicht.
Okay, vielleicht ist das echt ein Xbox One-spezifisches Ding oder es ist mittlerweile sogar gepatcht worden, dass das irgendwie das behebt. Aber es war wirklich grauenhaft lang am Ende.
Wenn du es durchgespielt hast, Daniel, hast du auch diese Stelle mit den Timesplitters erwischt?
Nee.
Weil die Deep Silver Dambuster Studios waren ja früher Free Radical Design. Und die haben Timesplitters mitentwickelt, so ein Konsolen-Lieblingsspiel. und die haben zwar die Rechte nicht so wirklich, glaube ich, oder die wurden nicht mitgekauft. Irgendwie gab es da mal so hin und her, ob das überhaupt erlaubt ist oder nicht. Auf jeden Fall kann man denn irgendwie den ersten Original-Level oder so, also ähnlich wie jetzt bei Uncharted, ist quasi auf irgendeinem PC kann man dort oder auf irgendeiner Konsole dort kann man Timesplitters spielen.
Ach so, nee, habe ich nicht gefunden.
Ja, aber nicht das komplette Timesplitters, ne, sondern nee, nur irgendwie 2, 3 Level.
Die ersten 2 Level waren das, genau.
Ja, ja.
Auch
ja.
So ein nettes Easter Egg. Ja.
Multiplayer ist übrigens gut. Es gibt so einen Koop-Modus für bis zu 4 Spieler. Es sind separate Missionen neben der Kampagne und ich habe jetzt mit fremden Leuten gespielt. Das wäre jetzt unter uns ähnlich gegangen wegen den verschiedenen Systemen, aber das, und deswegen war die Kommunikation jetzt nicht gerade optimal. Aber ich hatte das Gefühl, dass wenn man 4 Freunde findet, mit denen man das spielen kann, dann ist es durchaus ein Grund, da mal reinzugucken. Das ist dadurch, dass das Ganze sehr viel taktischer funktioniert als andere Spiele, muss man sich auch viel besser absprechen, was jetzt hier nicht so gut funktioniert hat bei mir. Aber man hat aber wirklich da viel stärker das Gefühl, auch in so einer Guerilla-Bewegung, in so einer, also
es gibt so verschiedene Job-Progressionen, die man
genau.
Dann auswählen muss und so.
Gell? Das ist ganz cool. Das ist gar nicht schlecht. Also ich fand, da war ich positiv überrascht. Ich habe gedacht, das wäre jetzt nur so ein Anhängsel irgendwie. Aber das, ich glaube, das ist ganz gut. Aber es ist halt keine zusammenhängende Koop-Kampagne oder so. Also man wählt da schon so Missionen aus. Aber das fand ich überraschend gut. Soweit ich gesehen habe, gibt es aber auch keinen Deathmatch oder sowas. Wird bei dem Spiel eh nicht so Sinn machen. Also es sind wirklich so wie diese Koop-Dinge. Ja. Aber die sind sehr ordentlich. Die liefen jetzt auf der Konsole auch ganz okay. Also es ist dieses übliche Lobby-Wartezeiten-Ding, was eh immer verhasst ist. Aber jetzt auch nicht sehr viel schlimmer als bei Battleborn oder so. Also das ist ganz cool. Kann man leider nicht in Splitscreen spielen. Das ist das einzig Blöde.
Das möchte ich aber bei der Engine nicht erleben.
Aber das wäre jetzt, bei dem Problem wäre das wahrscheinlich eh nicht gegangen.
So im Viererkästchen wie GoldenEye früher.
Oh ja, mit abgeklebtem Papp-Sichtschutz zwischendrin.
Das ist ja Koop, genau.
Wo dann jeder eh nur noch, ach stimmt, ist ja eh Koop, dann ja, passt, dann kann man sehen, was die anderen machen, aber wo dann einfach jeder nur noch so eine Framerate von 2, 3 Bildern pro Sekunde hat, weil mehr packt dann die Engine nicht. Gut, also wie gesagt, leider technische Probleme, die muss man ansprechen, teilweise leider auch dieses etwas arg müde Game Design, so dass man sich denkt, oh, muss man jetzt alles wieder abarbeiten hier und so und Stories ist auch nicht so toll. Trotzdem muss man auch nochmal an der Stelle ganz deutlich sagen, rechtfertigt es nicht diese ganzen YouTube-Videos, in denen teilweise die Entwickler und der Publisher aufs Übelste beschimpft werden und so das schlimmste Spiel aller Zeiten und ich hoffe, die sterben alle an Krebs und so ein Scheiß. Also wie gesagt, es ist nicht das beste Spiel aller Zeiten, aber es ist auch nicht so schlecht, wie es gerade.
Es ist lang keine Totalgurke oder sowas, weil da gibt es wirklich ganz andere Kaliber.
Ja, also und selbst wenn es eine Totalgurke wäre, rechtfertigt es trotzdem niemanden, Krebs an den Hals zu wünschen. Also,
nee, das ist furchtbar. Ganz furchtbar. Das sind diese Hate-Reviews, ne?
Ja, genau.
Diese Angry-Reviews, finde ich auch ganz schrecklich. Ich finde es okay. Also ich finde, das ist ein Spiel, ich will jetzt ab und zu mal für eine Stunde spielen, glaube ich, um ein bisschen weiterzukommen. Das ist so ein Ding, es hat ja dieses Checklisten-Ding und ich glaube, jetzt mittlerweile bin ich in so einem Flow drin, dass ich mir vorstellen kann, dass ich dann ab und zu mal ein bisschen weiterspiele, bis ich dann auch irgendwann mal das Ende sehe. Und wenn diese technischen Probleme nicht wären, dann würde ich es sogar in einem kleinen eingeschränkten Kreis empfehlen. Ansonsten würde ich sagen, vielleicht mal auf dem PC ausprobieren oder so. Mhm. Ich finde es auf gar keinen Fall schlecht. Ich finde es auf jeden Fall viel besser als den ersten Teil. Den ersten Homefront fand ich persönlich ganz furchtbar. Der hat mir überhaupt nicht gefallen. Ich fand das Szenario ganz interessant und fand das auch cool von der Idee, aber ich habe das hat mich so angekotzt, das Spiel. Und ich finde den zweiten viel besser. Also das ist ambitioniert, hat nicht überall funktioniert zwar, aber ist auf jeden Fall ein Spiel, das mal ein paar Wagnisser eingegangen ist und ist nicht ganz aufgegangen, aber um Gottes Willen, also es ist okay, es ist durchwachsen, aber in Ordnung, kann man spielen.
Ist kein 120er?
Nee, auf keinen Fall.
Gibt's aber nicht, vielleicht die Hälfte so. Aber ja. Es ist eine gute Ausgangslage, eine gute Story. Ich würde mir wünschen, dass diese Thematik weiter aufgegriffen wird. Also da könnte durchaus, ist halt ein Spiel der verpassten Chancen, finde ich, aber das, was es ist, ist auf jeden Fall funktionabel. Gibt's das Wort? Habe ich gerade gefunden.
Nein, also wenn einen das Thema so ein bisschen interessiert und man jetzt Interesse daran hatte, dann würde ich schon sagen, guck mal da einfach mal rein. Ansonsten aber jetzt für die Shooter, es ist kein Muss. Es ist
man passt auch nichts, wenn man da nichts von gesehen
nicht hat. Nicht wirklich, nein.
Auch egal.
Es sei denn, es trifft jetzt einen bestimmten Nerv bei einem, ne? So Revolution und sowas alles. Dann kann man das aber echt spielen. Das ist echt in Ordnung. Also es wird auch lange Zeit Spiele, kein Spiel geben, das ähnlich ist. Das muss man einfach dazu sagen. Also trotz aller Fehler ist Homefront Revolution, The Revolution. Ich will immer die sagen. Warum eigentlich? Trotzdem ja immer noch relativ einzigartig. Also ich glaube, es wird sehr lange kein Spiel geben, was so sich so also nicht technisch so anfühlt, sondern so von der Atmosphäre in diese Richtung geht und so ein ähnliches Szenario aufgreift. Und wenn das so ein Punkt bei einem juckt, dann ruhig mal drauf gucken und sich weiter informieren.
Aha. Ein Spiel für Jogi Löw. Genau. Das heißt übrigens The Revolution.
Ja, ja klar. Bei der Kleinen.
Ja. Dann geht's raus und macht's Rabauts. Oder wie war das
Wort? Rabauts. Home from the Rabauts. Gut. Bis morgen.
Ciao.
Tschüss.
Ciao.